HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen scheint die SPD in der Wählergunst abgerutscht zu sein. Der ARD-Deutschland-Trend sieht sie deutlich hinter der CDU. Außerdem ist Kanzlerin Merkel beliebter als ihr Herausforderer Martin Schulz. Das sagt die Umfrage. Beeinflussen solche Zahlen, veröffentlicht so kurz vor einer Landtagswahl, nicht eigentlich auch das Verhalten der Wähler? Und was hat das für Folgen? Der Mainzer Wahlforscher Professor Thorsten Faas sieht da durchaus Wechselwirkungen. Liegt da womöglich schon ein Grund dafür, dass die Demoskopen mit ihren Umfragen in letzter Zeit häufiger mal daneben gelegen haben? Und woran liegt es, dass der Wahlbürger, das geheimnisvolle Wesen, scheinbar immer schwerer zu fassen ist? Fragen an Professor Thorsten Faas jetzt in HR Info das Interview. Thorsten Faas, wenn Sie bitte auf die nächsten drei Fragen nur mit Ja oder Nein antworten würden. Erstens, stimmt es, dass es den sogenannten Schulz-Effekt in Wirklichkeit gar nicht gibt?
Dass es ihn nicht gibt? Nein.
Also es gibt ihn?
Es gibt ihn.
Okay.
Aber ich sollte ja nur Ja oder Nein sagen.
Genau. Das Geschäft der Meinungsforscher ist heute schwerer als 1990.
Oh ja.
Okay. Die Schwierigkeiten der Demoskopen zeigen, wie rasant sich unsere Gesellschaft verändert.
Ja, durchaus.
Okay, nach diesen Fehleinschätzungen der Meinungsforscher, die es gab beim Brexit, bei Trump oder im Saarland, kam es jetzt häufig zu dem Vorwurf, die Demoskopen hätten den Kontakt zum Wahlvolk verloren. Ist da was dran?
Ja, das ist erstmal ein Widerspruch in sich. Der Demoskop will ja das Volk den Demos erforschen. Insofern, wenn Demoskopen keinen Kontakt mehr zum Volk hätten, dann wäre die Branche am Ende. Richtig ist sicherlich, dass es schwieriger geworden ist für Demoskopen, ihre Leute, ihre zufällig ausgewählten Leute zu erreichen. Wir sehen rückläufige Antwortbereitschaft auf Seiten der Wählerinnen und Wähler. Insofern ist es vielleicht eine größere Herausforderung geworden, dann auch all die Menschen, die man gerne interviewen würde, um sie zum Beispiel zu ihrem Wahlverhalten zu befragen, die auch tatsächlich zu befragen. Aber zu sagen, dass die jeglichen Kontakt verloren hätten, das würde sicher zu kurz greifen.
Dass es schwieriger geworden ist, haben Sie ja auch schon gesagt. Aber was mich ja auch wundert, lange war ja das Mittel der repräsentativen Umfrage ein Telefonanruf auf dem Festnetz. Wer aber heute versucht, über Festnetz Menschen unter 40 zu erreichen, der kriegt ja keinen mehr. Ist das auch schon so ein, sagen wir mal, ein Methodenfehler? Oder muss man diese Methoden anpassen jetzt?
Man sieht erstmal daran, dass es eben nicht nur eine technische Frage ist, wie ich eine solche Umfrage durchführe. Es gibt Umfragen, die werden heute online, per Internet sozusagen oder via Internet durchgeführt. Es gibt tatsächlich Festnetzbefragungen, es gibt telefonische Befragungen, die auch Mobilfunknummern einbeziehen. Und das ist eben nicht nur alles sozusagen technisches Know-how, sondern damit sind auch ganz substanzielle Effekte verbunden. Die Piraten zum Beispiel haben immer gesagt, dass sie unterschätzt würden in den Umfragen, nicht zuletzt deswegen, weil eben ihre Wählerinnen und Wähler über Festnetz nicht mehr zu erreichen sind. Also man muss sich schon sehr genau überlegen, ob durch die Art und Weise, wie ich Menschen kontaktiere, ob ich mir dadurch bestimmte systematische Verzerrungen einkaufe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich glaube, rein festnetzbasierte Stichproben sind ein Problem, dann rufe ich doch eben einfach auch Mobilfunknummern an. Wenn man sich dann vorstellt, was passieren kann, Sie sind im Auto unterwegs, Sie sind in der Stadt unterwegs, wollen wir da wirklich demoskopische Umfragen durchführen, weiß man nicht. Also das alles spricht dafür, dass es Herausforderungen gibt in der Art und Weise, wie Menschen angesprochen werden. Aber das ist der erste Schritt. Wir müssen sie ja dann auch, oder die Demoskopen genau genommen, zur Teilnahme überzeugen. Sie müssen richtig antworten. Also das ist sicher ein Beispiel dafür, dass es schwieriger geworden ist.
Aber warum ist dieses geheimnisvolle Wesen der Wahlbürger so schlecht zu fassen heute? Könnte es sein, dass er eigentlich gar keine Lust mehr hat, sich ausfragen zu lassen? Gibt es solche Tendenzen?
Also diese Tendenzen gibt es sicherlich. Worüber demoskopische Institute nicht so gerne reden, ist das, was wir als Rücklaufquote oder Teilnahmebereitschaft bezeichnen würden. Also wenn Sie 1000 Menschen anrufen, die Sie vorher nach komplizierten Schlüsseln erstmal identifiziert haben, dann wollen Sie eigentlich, dass alle 1000 Ausgewählten auch mitmachen. Das wäre eigentlich in Reihenform die Idee einer repräsentativen Stichprobe. Faktisch sind es wahrscheinlich vielleicht 20-30% davon. Das ist auch weniger geworden im Zeitverlauf. Insofern kann man schon sagen, ja, es ist schwieriger geworden, weil eben auch weniger Menschen bereit sind, an solchen Umfragen teilzunehmen. Und dann gibt es eben diese Wahlabende, wo wir überrascht sind, wo die Balken stehen bleiben oder weiter wachsen, weil wir das in der Form auf der Basis von Vorwahlumfragen vielleicht so nicht erwartet haben.
HR Info, das Interview mit Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Uni Mainz. Und wir reden gerade über den Wahlbürger, der scheinbar so schwer zu fassen ist. Könnte es auch daran liegen, dass er vielleicht lieber falsche Angaben macht bei so einer Umfrage, anstatt zuzugeben, dass er gegen einen gesellschaftlichen Konsens wählt, also zum Beispiel AfD oder irgendwelche Rechtspopulisten?
Also auch das ist eine gern zitierte These, dass beispielsweise das Unterschätzen von Donald Trump in den Umfragen im Vorfeld der Wahl in den USA auch damit zu tun hatte, dass die Leute einfach nicht zugeben wollten, dass sie Donald Trump eigentlich gut finden und ihn am Ende dann auch gewählt haben. Mit Blick auf extreme Parteien wird es tatsächlich auch gerne zitiert. Da ist auch was dran, dass es schwieriger ist, Parteien, Positionen, die sich eher an den Rändern befinden, über die verlässliche Informationen zu bekommen. Zugleich muss man sagen, wenn Sie an die AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern denken, wo wir Werte bis zu 20-25% hatten, wenn Sie an Donald Trump denken, ein Kandidat, der am Ende diese Wahl zumindest gewonnen hat, dann fällt es mir schwer zu erkennen, warum dieses doch weit verbreitete Verhalten so sozial unerwünscht soll, dass Menschen sich nicht trauen, das am Telefon mal eben zuzugeben. Ich glaube, die Ursachen liegen dann doch eher woanders, nämlich, dass man eingefleischte Trump-Wähler, die ja, Stichwort Lügenpresse, Fake News, Drain the Swamp, also den Sumpf trockenlegen, die ja ein sehr großes Misstrauen, Skepsis, Verachtung gegenüber klassischen Eliten an den Tag legen, dass die sich dann auch von klassisch etablierten demoskopischen Instituten nicht gewinnen lassen, das scheint mir insgesamt überzeugender als Analyse, warum es da Probleme mit den Trump-Werten in der Umfrage gab, als jetzt zu sagen, die trauen sich einfach nicht, das zuzugeben.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, diese Menschen, die so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem haben, was etabliert scheint, haben Sie jetzt gerade für die USA erwähnt, kann man das oder würden Sie das auch hier auf die Bundesrepublik übertragen wollen?
Auch hier kann man durchaus beobachten, dass sie beispielsweise AfD-Anteile in Umfragen regelmäßig unterschätzen und die Ursachen dafür könnten durchaus die gleichen sein. Ich meine, die starke Präsenz und auch der starke Fokus, den die AfD als Partei, aber auch eben ihre Anhänger auf neue soziale Medien setzen und sich damit eben doch auch bis zu einem gewissen Grade aus klassischen Medien eher zurückziehen, auch das kann man ja als Misstrauensbeweis in diese Richtung sehen. Also ja, ich denke, das gibt es, wobei es zugleich doch noch nicht ganz diese polarisierende Qualität hat, die wir im amerikanischen Kontext sehen, wo ja tatsächlich das Land gespalten wirkt, wo Republikaner und Demokraten ihre eigenen Medienwelten haben, offenkundig auch die Gesellschaft sich zunehmend in diese beiden Lager teilt. Also das ist ein Maß an Spaltung und auch Misstrauen gegenüber dem politischen Gegner, das wir so, glaube ich, hier dann doch noch nicht kennen.
Wollen Sie so nicht beobachten. Aber wie sieht es damit aus, dass ein Großteil der Wähler heute eigentlich überhaupt keine klassische Parteienbindung mehr hat? Also diese Gleichung, ich bin Arbeiter, ich wähle SPD, die gibt es ja so nicht mehr. Vielleicht sind die Menschen einfach alle nicht so festgelegt.
Ich glaube, da muss man zwei Dinge trennen. Also diese klassische Parteibindungsfrage, einmal ganz allgemein gesprochen, gibt es eine Partei, der sie sich näher fühlen als allen anderen? Die wird immer noch von erstaunlich vielen Menschen mit Ja beantwortet. Also etwa 2 von 3 Menschen in Deutschland nennen eine politische Heimat, wenn sie so wollen, nennen eine Partei, der sie sich näher fühlen, die ihnen was bedeutet. Also da wird manchmal etwas stark ein Bild gezeichnet, überzeichnet, könnte man sagen, dass die Wähler nur noch politischer Flugsand sind, heute hier, morgen da, heute Linke, morgen Grüne, übermorgen.
In postfaktischen Zeiten.
Also da würde ich als empirisch arbeitender Wahlforscher so ein wenig warnen vor diesen, vor solchen Skizzierungen der Wähler. Das heißt aber nicht, dass Wähler nicht trotzdem volatiler, beweglicher geworden sind. Dass sie also nicht trotzdem mal sagen, ja, ich bin zwar Sozialdemokrat, aber inhaltliche Position des Spitzenpersonals, das überzeugt mich aktuell nicht. Und deswegen mache ich mein Kreuzchen mal woanders oder ich bleibe zu Hause, was wir bei Landtags- oder Kommunalwahlen sehr häufig dann als Reaktion sehen. Insofern, ja, Wähler sind beweglicher geworden, die Ausschläge an Wahlabenden sind größer geworden, Aber nochmal, es ist nicht so, dass es sozusagen sich alles in Schall und Rauch auflöst. Es gibt schon noch Bindungen zwischen Wählern und Parteien.
Herr Faas, was wir jetzt gerade besprochen haben, das beschreibt ja auch Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und wenn es eine Veränderung gibt, die gerade wirklich hohe Wellen schlägt aus meiner Sicht, dann ist es die Digitalisierung, die eigentlich jeden Bereich unseres Lebens verändert. Und es gibt ja die Theorie, dass der Umgang mit digitalen Medien auch unser Denken verändert. Glauben Sie, dass die Digitalisierung auch politisches Denken und politisches Handeln verändert?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie so unglaublich viele Facetten berührt. Also, dass sich Dinge verändern, da kann man eigentlich wieder nur auf Donald Trump zeigen und sagen, hier sitzt plötzlich ein amerikanischer Präsident im Weißen Haus, der über Twitter, also 140 Zeichen, die Geschehnisse der Weltgeschichte prägt. Das hätte es so vor einigen Jahren nicht nur nicht gegeben, das wäre auch völlig unvorstellbar gewesen, dass man also hier klassische Kanäle, mediale Kanäle quasi bewusst umgeht und selber Herr der politischen Agenda ist. Wenn wir dann aber über soziale Netzwerke nachdenken, ich meine auch HR Info ist in sozialen Netzwerken präsent, also das sind ja erstmal nur Plattformen, was per se nichts darüber aussagt, was die Qualität der Informationen, die wir dort sehen, ausmacht. Wenn Sie Ihrem besten Freund jetzt nicht mehr sozusagen Postkarten schreiben, sondern dem auf Facebook begegnen, dann bleibt es aber trotzdem ein interpersonaler, ein persönlicher Kontakt. Und wenn Sie SPD oder CDU folgen, dann bleibt es, auch wenn das jetzt auf Facebook und nicht mehr per Flugblatt passiert, dann bleibt es Parteikommunikation. Anderer Aspekt, der natürlich davon berührt ist, ist das Stichwort Anonymität im Netz, dass sozusagen gerade auch jetzt mit Blick auf den politischen Raum dort viel offener, häufig auch viel aggressiver unter dem Schutzmantel von Anonymität agiert wird. Das ist sicher keine schöne Entwicklung, dass wir hier bestimmte kulturelle Errungenschaften, was so demokratische Diskurse betrifft, dass wir die dort doch so ein wenig verlieren.
Twitter, Kurznachrichtendienste, und das führt mich zu den Worten schnelllebig und kurz und verkürzt. Also es ist schon eine andere Debatte, die da stattfindet, als wenn ich große gedruckte Zeitungsseiten habe oder 15 Minuten im Fernsehen oder im Radio.
Auf einem guten Wahlplakat war auch nie Platz für mehr als 140 Zeichen, sondern gab eigentlich immer schon Formate, wo man zuspitzen musste, wo es vielleicht auf ein Wort, auf ein Bild, auf eine Formel ankam. Also in gewisser Weise könnte man sogar auch da sagen, ist das eine gewisse Adaption von Logiken in digitale Zeiten. Und wir haben ja auch weiterhin, also ganz viel Twitter-Kommunikation besteht ja auch im Verbreiten von Links, von Verweisen auf durchaus auch längere Texte. Auch da würde ich vielleicht nicht so arg schwarz-weiß machen. Gleichwohl ist es eine Herausforderung, manches auf 140 Zeichen runterzubrechen, und manchen gelingt es deutlich besser als anderen, und die sind dann auch in diesen neuen sozialen Netzwerken erfolgreicher als andere, die vielleicht ausgefeiltere, ausgewogenere Positionen dort vertreten. Also man könnte auch sagen, gewissen populistischen Statements spielen 140 Zeichen eher in die Hände als einer sehr ausdifferenzierten Position.
Ja, aber wenn ich das jetzt zusammenfasse, was Sie gesagt haben, höre ich raus, dass Sie so eine Revolution im politischen Denken und Handeln durch die Digitalisierung, durch soziale Netzwerke, durch Kurznachrichtendienste nicht sehen.
Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir reden heute über Filterbubbles und Fake News. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung waren immer anders als die Leser der Frankfurter Rundschau oder der Süddeutschen Zeitung oder der Taz. An unserem Stammtisch hatten wir immer auch Rückzugsorte, wo man sich relativ sicher sein konnte, dass die Positionen, die man dort vertritt, geteilt werden, dass man sich da vielleicht auch mal wechselseitig bestärkt hat. Also man sollte nicht so tun, als kämen wir aus einer Zeit, in der an allen Orten, privat, am Arbeitsplatz, an der Universität, am Stammtisch, dass man dort immer den demokratischen Diskurs auf höchster Ebene gepflegt hätte. Insofern ist mir das manchmal zu sehr schwarz-weiß gemalt, wenn wir sagen,
ja, aber ich glaube schon, dass eine Zeitung wie die FAZ oder die Rundschau, haben die eine Ausrichtung, aber das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit einem Facebook-Forum.
Nein,
oder
das
so.
Das ist ja wohl was richtig. Anderes. Da danke ich auch für die Möglichkeit der Klarstellung. Mein Punkt war, dass die Rezipienten immer schon bestimmte Motivationen hatten oder man könnte auch sagen, eine gewisse Präferenz, eine Vorliebe für Informationen, die vielleicht eher einen Spin in die eine Richtung oder in die andere Richtung hatten. Die FAZ war nie ein Facebook-Thread oder Forum, das ist völlig klar, aber ihre Leser und auch ihre redaktionelle Linie war wahrscheinlich doch immer etwas konservativer, als das vielleicht bei der Süddeutschen Zeitung im Vergleich war. Und an diesen grundsätzlichen Motivationen hat sich, glaube ich, nicht unbedingt was geändert. Man könnte sagen, es ist vielleicht leichter geworden, die eigene Motivation, die eigene Vorliebe für die eine oder andere Richtung, die noch klarer zu bedienen, zu bestärken, weil ich mir mein Medienportfolio heute auf Facebook oder Twitter noch passgenauer gestalten kann. Aber an der grundsätzlichen Motivation, sich nicht immer streiten zu wollen, sondern auch mal sicher sein zu können, dass man Bestätigung findet, daran hat sich, glaube ich, nichts geändert.
HR-Info, das Interview mit Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Uni Mainz. Und wir sitzen hier in Ihren Räumlichkeiten. Und wer ab und zu im Internet unterwegs ist und sich für Wahlen interessiert, der mag hier was wiedererkennen. Sie sind jetzt selbst ins Netz gegangen. Was für Wahlen heißt ein Kanal, auf dem Sie regelmäßig Filme veröffentlichen? Was machen Sie da und warum machen Sie das?
Unsere Motivation an der Stelle ist zu sagen, wir haben aus Sicht der akademischen Wahlforschung gerade in einem solchen Superwahljahr durchaus was zu sagen. Wir haben uns dort sehr intensiv mit Demoskopie beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, wie TV-Duelle wirken. Ist das eigentlich ein sinnvolles Format? Wer schaltet da ein? Und das ist so ein Beispiel, wenn Sie das öffentliche Bild von TV-Duellen sich anhören oder anschauen, dann werden die oft sehr verächtlich dargestellt. Dann sagt man oft, ja, das kannten wir doch alles, da lernen die Leute nichts, das ist hochritualisiert. Das stimmt auch, das ist allerdings die Perspektive von jemand, der sich sehr, sehr stark mit Politik beschäftigt. Und wenn man dann sieht, diese TV-Duelle, zumindest auf Bundesebene, die haben 14, 15 bis zu 20 Millionen Zuschauer, da sind viele Menschen dabei, an denen zieht der Wahlkampf sonst vorbei. Und die schätzen das Format, die lernen da auch was, die lassen sich auch mobilisieren dadurch, die erwarten sich Hilfe für ihre Wahlentscheidung. Und da wäre dann unser Appell, oder das war die Schlussfolgerung in dem Video, zu sagen, Vorsicht bei zu schneller Charakterisierung dieses Duells als überflüssig und nutzlos, sondern das hat einen Nutzen und diesen kleinen Akzent wollten wir da beispielsweise setzen.
Sie müssen immer schmunzeln, wenn Sie mir das jetzt erzählen. Woran liegt das?
Ja, das einerseits, weil ich selber auch weiß, dass wir natürlich mit einer Qualität, wie wir sie vom Hessischen Rundfunk aus dem Fernsehen gewohnt sind, hier in keinster Weise mithalten können. Im Gegenteil, wir sind froh, wenn unser Ton funktioniert und wenn die Bilder einigermaßen gut aussehen. Und insofern ist da auch ein wenig Selbstironie mit verbunden. Das ist ein Versuch, das macht uns Spaß. Ich glaube auch, dass wir was zu sagen haben, aber es ist keine Hochglanzproduktion und deswegen, schmunzel ich so.
Und Sie machen es trotzdem.
Wir machen es trotzdem, weil es uns Spaß macht.
Sehr gut. HR-Info, das Interview mit Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Uni Mainz. Und bevor wir jetzt total ins Virtuelle nach YouTube und ins Netz abgleiten, möchte ich doch noch einmal kurz schön analog werden. Auf dem Tisch hier steht die HR-Info-Interview-Box und die können Sie jetzt mal aufmachen.
Unboxing.
Oh. Und beschreiben Sie doch mal, was Sie finden.
Ich sehe ein Stück Papier, das auf dem ein Zug aufgedruckt ist. Und in diesem Zug sitzt ein Herr mit nicht allzu vielen Haaren. Ich glaube, es ist Martin Schulz, ja, im Führerhäuschen.
In einer roten Lokomotive.
Genau.
Tja, wo fährt er denn hin, der Schulz-Zug im Moment? Was würden Sie sagen?
Ja, die öffentliche Diskussion gerade ist ja mehr so, ob er denn überhaupt fährt. Das ist eine spannende Diskussion, weil einerseits der rasante Start des Schulz-Zugs Erwartungen geweckt hat, die man jetzt rückblickend und ein wenig altklug auch als sehr weitreichend, schrägstrich übertrieben charakterisieren könnte. Und das fällt der SPD in gewisser Weise auf die Füße gerade, dass diese extremen Wachstumsraten, die wir da am Anfang gesehen haben, von 20% auf 30% in den Umfragen, dass viele Anhänger, vielleicht auch der Kandidat selber, dem sozusagen ein Maß an Vertrauen entgegengebracht hat und vor allem auch gedacht hat, es würde sich so fortsetzen, dass sich jetzt einfach so nicht einstellt. Und insofern sehen wir gerade auch bemerkenswerterweise bei Martin Schulz selber so eine gewisse Zerknirschtheit, Frustration. Man weiß auch nicht so recht, wie man den Zug wieder in Schwung bringen soll. Also da sind Martin Schulz und die SPD eigentlich Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, könnte man sagen.
Sie haben ja am Anfang gesagt, ja, es gab oder es gibt diesen Schulz-Effekt bei den Wahlen an der Saar oder in Schleswig-Holstein, habe ich den jetzt aber nicht gesehen.
Das stimmt. Wenn wir erstmal auf Umfragen schauen, sehen wir, dass Martin Schulz tatsächlich in der deutschen Bevölkerung ein Maß an, ja, man kann fast schon sagen, Euphorie für die SPD erzeugt hat, das wir eigentlich für kaum noch möglich gehalten hätten. Und alleine das war natürlich real und hat erstmal gezeigt, dass da noch was geht, würde man im Neudeutsch sagen. Ich glaube, zwischen Saarland und Schleswig-Holstein muss man nochmal trennen. Das Saarland hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass der Erfolg von Martin Schulz, der sich auch in saarländischen Umfragen gezeigt hat, die SPD erst in eine Lage gebracht hat, wo sie dann plötzlich mit einem sehr unangenehmen, für sie unangenehmen Dilemma konfrontiert war. Nämlich, setzen wir jetzt offensiv auf Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün und wollen die im Saarland ja sehr, sehr beliebte Ministerpräsidentin Kram-Karrenbauer wirklich aus dem Amt verdrängen, könnte man sagen. Oder wollen wir eigentlich die große Koalition, die im Saarland ja beliebt war und ist, wollen wir die sozusagen fortsetzen? Und vor dieser Situation stehend haben natürlich auch die Wählerinnen und Wähler gesehen, dass plötzlich diese Option besteht. Und die hat nun eine klare Präferenz im Saarland, nämlich die beliebte Ministerpräsidentin im Amt behalten. Und deswegen ist im Saarland etwas passiert, was geradezu paradox ist. Der Schulz-Zug hat die SPD in eine Lage gebracht, wo sie dann quasi plötzlich in einem Dilemma war oder wo sie eigentlich in einer Situation war, in der die Wählerinnen und Wähler sie nicht sehen wollten, nämlich dass sie plötzlich als echte Alternative auch für das Amt der Ministerpräsidentin zur Verfügung stand und haben sich dann der CDU zugewandt. Was den Strategen im Willy-Brandt-Haus viel größeres Kopfzerbrechen bereiten muss und das sicherlich auch tut, ist die Wahl in Schleswig-Holstein. Denn einen Ministerpräsidenten zu verlieren, das schmerzt, ist auch eher ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass irgendwo doch ein Problem besteht. Wir sehen gerade so einen gewissen Deutungskampf darum, wo dieses Problem liegt, ob das ein Schulz-Problem ist, dass er eben doch nicht so mobilisiert. Die andere Deutung ist natürlich, der Spitzenkandidat vor Ort, Thorsten Albig, ist das Problem. Und je nachdem, wo sie stehen, hören wir eben mehr die eine oder mehr die andere Lesart. Letztlich, glaube ich, wird man es nicht ganz voneinander trennen können. Der örtliche Spitzenkandidat Günther hat sicherlich niemand, der in allen Ecken des Landes bekannt war, eigentlich ein Newcomer. Insofern hat er sicherlich auch von dem bundespolitischen Trend, dem Merkel-Zug, wenn man so will, profitiert. Und bei Albig war es eben nicht so. Da hat der Schulz-Zug ihm nicht den Rückenwind verliehen, den er offenkundig gebraucht hätte, weil er es aus eigener Kraft nicht geschafft hat.
Was glauben Sie, jetzt steht die Wahl in Nordrhein-Westfalen an. Wird der Schulz-Zug da für Power sorgen, für Auftrieb für die SPD?
Also erstmal ist der Stellenwert nochmals größer als Schleswig-Holstein. Erstmal ist Nordrhein-Westfalen in der föderalen Struktur der Bundesrepublik nicht irgendein Bundesland, sondern das mit Abstand größte. Das für die SPD auch ohne Zweifel wichtigste, wo sie die stärkste Basis hat. Und das ist zweitens für Martin Schulz natürlich persönlich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil er ja aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus Würselen, wie wir inzwischen ja tagtäglich hören. Und insofern steht quasi noch mehr auf dem Spiel, Wahlen vorherzusagen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, immer schwierig. Und auch hier ist es so, insofern sollten wir vielleicht auch den Menschen in NRW einfach eine gewisse Chance geben, in Ruhe zu wählen. Es ist insofern schwieriger, weil der entscheidende Punkt am Ende wird sein, wie beliebt ist die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft relativ zu dem, was wir in Schleswig-Holstein erlebt haben, also relativ zu Thorsten Albig. Ist sie ein Zugpferd, mehr als das Albig gewesen ist? Oder ist auch ihr Image vielleicht gar nicht so gut, wie es im Falle von Kretschmann, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder Kram-Karrenbauer im Saarland, wie es dort gewesen ist? Das scheint mir so ein bisschen die entscheidende Frage zu sein, was letztlich wirklich in den Köpfen der Menschen als Motivation und Interesse vielleicht auch vorhanden war, ist dann manchmal doch etwas schwieriger zu entziffern.
Und da ist es dann wieder das Dilemma der Demoskopen. Aber es wird spannend am Sonntag in mehrfacher Hinsicht. Vielen Dank, Professor Faas. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Weitere Infos zum Thema, den Podcast zum Runterladen, finden Sie bei uns im Netz hrinforadio.de.